Als ich mit 17 zum Glauben an Jesus Christus bekam, hatte ich keine Ahnung von der Bibel. Ich habe das hier auch schon erwähnt. Ich bin regelmässig in die FMG Unterseen gegangen. Und ein junger Familienvater hat dort das gesehen, dass ich da komme. Und hat mich eingeladen und gesagt, ich soll doch ab und zu eins zu ihnen heimkommen. Ich kann zu Nacht essen und dann könnten wir zusammen so einen Bibelkurs durchmachen. Der hat nicht nur mich, also, nur mich gefördert, in dem Sinne, wir waren ein paar von Grindelwald, die in der FMG untersehen sind und auch ein paar, die dort frisch zum Glauben kamen. Es war so wie eine kleine Erweckung. Aber weil ich der Einzige war, der auf dem Bödeli gewohnt hat, während der Lehrzeit, konnte ich eben zu ihnen gehen. Und ich weiss noch, dass der Bibelkurs, oder, ist gestanden, Liz, die und die Stelle und dann Fragen dazu. Ich habe keine Ahnung gehabt, was jetzt die Frage mit dieser Bibelstelle soll zu tun haben. Es war für mich wirklich ein Rätsel gewesen, diese Sachen. Ich hatte die Blätter noch vor mir, wie die dann so aufgebaut waren. Aber diesen Familienanschluss zu haben und dort mit reingenommen zu werden, dort reinzuschauen, die haben dann zwei Kinder gehabt, als das dritte Kind kam, bin ich dann Götti geworden. Also ich bin wie aufgenommen worden und dort weitergeführt worden. Und das hat mir etwas gebracht als junger Christ, der keine Ahnung hatte und jetzt Bibelwissen und so. Das kommt ja dann wie automatisch oder mit der Zeit, das braucht ja so seine Zeit dazu. Das Mitnehmen von anderen oder das Sehen, dass da Menschen sind, die man sollte, könnte, müsste, dürfte begleiten. Um das geht es heute Morgen. Wir sind im Frühlingsschwerpunkt von unserer Gemeinde, von dem Jahresthema Taufgang. Wir haben als Gemeindeleitung so verschiedene Punkte genommen, wo wir haben gesagt, die möchten wir gerne ein bisschen vertiefen. Das sind ja nicht Themen, wo wir noch nie etwas gehört davon haben, sondern wo wir miteinander unterwegs sind. Und jetzt im Frühling ist es das Thema Jüngerschaft oder Nachfolge. Das ist aber ein riesiges Thema. Da gibt es x verschiedene Sachen, die wir anschauen können. Darum haben wir als Gemeindeleitung gesagt, wir möchten gerne ein bisschen anschauen, Menschen zu begleiten, die offen sind für den Glauben oder die gerade frisch sind zum Glauben kommen. Was gibt es da für Anstöße aus der Bibel heraus? Was sagt die Bibel dazu? Vor 14 Tagen habe ich mit euch die Stelle aus Matthäus 28 angeschaut. Geht hin und macht zu Jünger. Also die klare Aufforderung, dass wir Menschen helfen sollen auf dem Weg mit Jesus und Jesus ähnlicher werden. Und ich habe dann so gesagt, das hat ja etwas mit uns zu tun, auch wenn wir seit 20, 30, 40 Jahren mit Jesus unterwegs sind. Und dort gibt es Punkte, wo wir unterwegs sein müssen. Und für heute habe ich eben den Bibelvers, der da vorhin kurz aufgeleuchtet ist, ist ein anderer Aspekt, aber geht in die gleiche Richtung. Selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. 1. Korinther. Kapitel 4, Vers 15. Heute geht es ein bisschen um das Stichwort geistlicher Vater, geistliche Mutter zu sein, geistliche Elternschaft. In dem Sinne ist das ein Thema, wo man nicht einfach sagen kann, da kann man jetzt diesen Bibelvers nehmen, so wie wenn man sagt, ja, zum Thema Liebe muss 1. Korinther 13 lesen und dann kann man das auslegen in einer Predigt. Sondern das Thema geistliche Elternschaft gehört eben zur Jüngerschaft, zur Nachfolge. Das hat etwas zu tun mit Beratung, das hat etwas zu tun mit Seelsorge, eben mit Begleitung. Und es gibt nicht einfach der klassische Text, sondern wir schauen ein bisschen in die Bibel rein und ein bisschen spüren, was das eigentlich könnte bedeuten, so eine geistliche Elternschaft. Ich möchte noch diesen Text hier noch im Zusammenhang lesen. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 14 bis 17. Der Paulus schreibt da davon, dass sie, die Christen in Korinth gerade ein bisschen überheblich verhalten haben und er fährt nachher hier weiter. Ich schreibe das alles nicht, um euch zu beschämen, eben, dass sie sich so überheblich verhalten haben. Vielmehr möchte ich euch wieder auf den rechten Weg bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch im Glauben unterweisen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Als ich euch die rettende Botschaft von Jesus Christus brachte, und ihr dadurch neues Leben empfingt, bin ich euer Vater geworden. Darum bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Weil mir so viel daran liegt, habe ich Timotheus zu euch geschickt. Durch den Glauben ist er mir ein lieber und treuer Sohn geworden. Er wird euch daran erinnern, wie ich in der Verbindung mit Jesus Christus lebe. So lehre ich es auch in allen anderen Gemeinden. Wenn man am Bahnhof steht und 5 Meter neben dem Küder liegt so eine Pommeschips-Packung, oder man sieht, dass einer nach dem Rauchen seine Zigarettenstummel 10 Meter neben dem Aschenbecher in Schotter reinspickt, denke ich mir irgendwie an Erziehung. Wir hatten Erziehung, als wir Kind waren. Unsere Kinder brauchen Erziehung. Es ist klar, dass wir auch als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Erziehung brauchen. Das ist alles klar. Und trotzdem, wenn man den Bibelvers hört, dass man nicht eigentlich Tausende von Erziehern braucht, sondern eigentlich Väter, das ist das, was mangelt. Das spürt man ja hier aus dem Text heraus. Mütter und Väter, die da sind, die uns begleiten, da muss man irgendwie sagen, da werden ja keine Details beschrieben, jetzt hier 1. Korinther 4. Sondern da merkt man etwas, wo man muss sagen, genau das ist es. Genau das ist es. Muss nicht nur der Kopf vollgestopft werden mit erzieherischen Massnahmen. Die Ausleger sagen dazu, wenn hier von Erzieher dreht ist, dann war das so gewesen, denn zumal, dass Familien wie Sklaven hatten, die vertrauenswürdige Sklaven waren und die haben zu ihren Kindern geschaut. Also die sind zum Beispiel mit diesen Kindern in die Schule gegangen oder die haben sie auch sonst begleitet im Alltag oder haben geschaut, dass ihr Charakter gefestigt wird. Das war eben der Sklave, der Erzieher gewesen, der das gemacht hat. Aber der ist nicht Mutter oder Vater von dem Kind. Das ist jemand anderes. Und dann merkt man diesen Bibeltext an, das ist das, was wir brauchen. Die Liebe, die Annahme, ohne dass wir etwas leisten müssen. Und das gibt uns als Kind eine Grundidentität. Ein Wissen, hier tief innen. Ich bin angenommen und ich habe durch mein Leben gehen, ich habe eine Führung, ich kann eben auch mal korrigiert werden. Das spielt keine Rolle, meine Identität habe ich, weil ich angenommen bin und geliebt bin. Und genau das Verhältnis, das hier der Paulus beschreibt, um das geht es, eben auch im geistlichen Bereich, nicht nur im menschlichen Bereich, dass wir eben diese Annahme haben oder mit Leuten unterwegs sind und ihnen die Annahme und die Liebe Gottes weitergeben. Jetzt habe ich hier noch 2 Vorbemerkungen, die ich ganz wichtig finde. Das eine ist, wir alle sind in einer Familie aufgewachsen, alle haben eine Mutter und einen Vater und das war nicht immer nur gut gewesen in unseren eigenen Familien. Wenn ich heute von Eltern rede, von Vater und Mutter, dann wollte ich das so machen, wie das hier der Paulus braucht, nämlich in einem positiven Sinn, als ein Bild. Die Bibel braucht viele Bilder, wo man sagen kann, ja, aber das ist ja auch noch anders. Die Bibel braucht Bilder, um zu sagen, schau, ich möchte noch in diesem Beispiel, an diesem Beispiel hier, in diesem Bereich etwas erklären. Dass es auch schwierige Sachen gibt, dass wir Eltern noch viele Fehler haben gemacht, manchmal grobe Fehler, das blenden wir nicht aus, aber heute würde ich das als positives Beispiel bringen. Und das andere, die zweite Vorbemerkung ist, das gibt es leider auch in freikirchlichen Kreisen, ich möchte mich wirklich abgrenzen von jeglicher Art von Missbrauch. Und gerade so das Thema geistliche Elternschaft, geistliche Mutter, Vater sein, kann auch missbraucht werden. Ich habe das auch schon erlebt in freikirchlichen Kreisen, dass so eine Begleitung dermassen übergriffig war, dass eigentlich die geistlichen Eltern haben den anderen gesagt, was sie zu tun haben, was sie nicht zu tun haben. Geht gar nicht. He? Das ist also, da müssen wir uns klar abgrenzen. Von dem rede ich heutzutage nicht, wenn es um geistliche Elternschaft geht. Martin Luther hat einmal noch etwas Interessantes dazu gesagt. Er hat gesagt, das ist aus einem, er hat viel längere Sätze genommen als wir das haben, darum ist mit aus einem Satz raus. wenn er das nicht kann, eben sich selber gerade führen, soll er sich eine Zeit lang der Anleitung eines anderen unterstellen, der ihn dazu anhalte, bis er fähig werde, sich selbst zu leiten. Und ich habe den Eindruck, der Martin Luther hat hier wie etwas gemerkt. Es gibt manchmal bei irgendeinem Thema, wo man sich jemandem unterstellen muss, irgendetwas. Es gibt Leute, die haben 20, 30, 40'000 Franken Schulden und merken, ich komme nicht Schlag mit den Finanzen. Dem muss man vielleicht eine Zeit lang mal zu einer Schuldenberatung gehen. Und die sind eben nicht die geistlichen Eltern, die sagen, ich schaue zu deinen Finanzen und du darfst nur noch das machen, was ich dir sage, sondern da werden wie geistliche Eltern fast mehr wie zu Freunden. Ich begleite dich in dieser Zeit. Geh du zu einer Fachperson, da muss sie schauen und wir werden wie zu Freunden an dieser Seite und sagen, ich begleite dich durch die schwierige Zeit durch, wenn du mich brauchst, ich bin da für dich, soll ich mal mitkommen an ein Gespräch oder so, dann hat man mehr die Funktion eben von einem guten Freund an der Seite haben. Also einfach das hier, geistliche Elternschaft kann sehr missbraucht werden und da muss man einfach die Augen offen haben, das ist ein No-Go. Also, was ist jetzt eine geistliche Elternschaft? Was ist Vater, Mutter sein in diesem Bereich? Ich möchte das ein bisschen annähern. Ich möchte noch einen nächsten Text lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 9 bis 12. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, voll Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist jetzt nicht einfach ein Text, wo man sagt, das geht um geistliche Elternschaft, sondern da sind ein paar Stichworte drin, die man eben übertragen können auf geistliche Väter und Mütter. Und das wollte ich jetzt mit euch ein bisschen herauskristallisieren. Also, was verstehen wir unter geistlicher Elternschaft? Das ist im Normalfall, wenn eine Frau eine andere Frau begleitet, ein Mann oder auch ein Ehepaar kann jemand anderes begleiten. Geistliche Elternschaft hat überhaupt nichts mit Alter zu tun. Also das kann auch jemand sein, der 16-jährig ist und mit jemandem einen Weg geht, jemand, der 25 ist, der jemand begleitet, der 50 ist. Geistliche Elternschaft, vielleicht bei einem 16-Jährigen würden wir dann vielleicht ein anderes Wort suchen und würden nicht von einem geistlichen Vater oder einer geistlichen Mutter reden. Das ist wirklich das Bild, das ich brauche. Und nicht, dass man älter sein muss oder dass man 50 muss sein, für dass man das machen kann. Es hat etwas mit der Reife zu tun. Es kann sein, dass jemand, der 20-jährig ist, genau die Reife hat, für jemanden zu begleiten, der 22 ist oder der 16 ist oder was auch immer. Also, dass wir da das Bild nicht falsch verstehen. Bei geistlicher Elternschaft gehen wir von dem aus. Und was sind so weitere Merkmale, die wir eben aus dem Text heraus sehen? Ich habe mal gedacht, ich möchte euch 6 Stichworte weitergeben. Das gibt selbstverständlich noch viel mehr. Da könnte man sich viel länger darüber unterhalten. Es kann sehr vielfältig sein, aber es geht mir ja heute Morgen ein bisschen darum, dass wir ein Gespür bekommen, was das könnte bedeuten, geistliche Elternschaft, oder was das beinhaltet. Das erste Stichwort, das hier in diesem Kolosser Brief ist vorgekommen, den ich vorgelesen habe, ist das Thema Gebet. Paulus schreibt den Christen in Kolossäen, das ist in der heutigen Türkei, und versichert ihnen, wenn wir euch denken, dann danken wir mal für euch und wir bitten für euch. Und ich denke, Gebet für andere Menschen, das ist mal etwas vom Allerwichtigsten bei geistlicher Elternschaft. Dass wir vor Gott kommen und für die Personen beten. Und man spürt hier im Paulus an verschiedenen Orten, nicht nur im Kolosserbrief, was für eine Liebe und für ein Anliegen, das er eigentlich hat für die Gemeinden, wie er das auch ins Gebet treibt und wie er für die Gemeinden und für die Menschen dort beten. Und vielleicht müssen wir eben genau bei diesem ersten Stichwort nicht nur Gebet schreiben, sondern auch noch das Stichwort Liebe. Und ich denke, dass sie wahrscheinlich die wichtigsten Stichworte, wenn es um geistliche Elternschaft geht, ist das Gebet und die Liebe für die Menschen, die wir begleiten. Etwas Zweites, man sieht hier etwas in diesem Text drin, von dem Ziel, das der Paulus mit diesen Menschen hat. Geistliche Eltern dazu motivieren, dran zu bleiben. Das heisst hier geduldig, ausdauernd den Weg zu gehen, gut zu tun, dass wir Leute motivieren, dass sie gut zu tun. Gerade weil es im Leben schwierig wird, denke ich, ist es wichtig, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern dass man Leute an Seite hat, die einen begleiten und unterstützen und eben da so im geistlichen Bereich. Und dann kommt hier auch in diesem Text zum Ausdruck, um was dass es eigentlich wirklich geht, nämlich schlussendlich, dass es um Gottes Ehre geht, dass er soll geehrt werden. Es geht nicht um die geistlichen Eltern oder ob die da, wie cool dass die sind oder wie die das machen, sondern es geht schlussendlich darum, dass die Menschen vor Gott sind und mit Gott unterwegs sind. Ein drittes Stichwort aus diesem Text heraus. Das ist das, was ich gerade ein bisschen angedeutet habe, dass wir Erben sind. In der Bibel stehen ganz viele Sachen. Macht das, tut das, lasst das hier sein. Und wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass wir so ein bisschen wie im Hinterkopf aufleuchten. Ja, das stimmt, es gibt viele Anweisungen in der Bibel. Aber das kommt aus dieser Grundlage heraus, dass wir Kind von Gott sein, dass wir Erben sein von ihm. Aus Vers 12, Gott hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Wenn wir in Nachfolge von Jesus Christus leben, dann geht es nie darum, dass wir irgendetwas verdienen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir zu Kind von Gott geworden und damit zu Erben. Was Gott gehört, schenkt er uns. Seine Liebe, seine Vergebung, seine Rettung. Als geistliche Eltern müssen wir das immer wieder bewusst sein. Es geht um die Verbindung nachher von den Leuten, die wir begleiten, mit Jesus Christus. Wenn sie zum Beispiel schon zum Glauben sind, sie sind eben genauso gleich Erben. Und dann vielleicht etwas mehr, was wir aus unserem Leben heraus ableiten können, jetzt nicht direkt aus diesem Bibeltext hier, ein weiteres Kennzeichen von geistlicher Elternschaft, ist auch eine Atmosphäre können zu schaffen. Ich habe es jetzt mal so genannt, was meine ich darunter. Also das mit der Liebe habe ich schon gesagt, das angenommen sein zu wissen, dass ich Leute, die einen begleiten, man ist geliebt, hat etwas zu tun mit einer offenen, mit einer ehrlichen Gesprächskultur. Ich mag mich noch erinnern, als mein Seelsorger mal auch von sich selber gesagt hat, als er seine Schwächen hat, ist mir wie ein Stein vom Herz gefallen. das sind ja nicht perfekte Leute. Und auch wir müssen nicht perfekte Leute sein, das ist gar nicht das Thema. Oder dass man sich getraut, Fragen zu stellen. Dass man merkt, ich werde nicht einfach abgestempelt, wenn ich irgendeine Frage stelle, sondern ich werde ernst genommen. Ich hatte mal so eine Situation, dass ein Christ, der schon jahrzehntelang Christ ist, sich darüber aufgeregt hat und gesagt hat, das gibt Christen, die nicht in der Bibel lesen, das gibt es ja gar nicht, ja, das ist unsere Grundlage und alles drum und dran. Das hat gestummen alles, was der gesagt hat. Aber nehmen wir jetzt an, ich hätte in diesem Moment Mühe mit Bibel lesen, ging ich zu jemandem und würde sagen, oh, könntest du mir helfen? Ich habe gar keine Mühe. Geht ja nicht darum, um Wischiwaschi oder so, dass einer sagt, oh, spielt keine Rolle, wenn du nicht Bibel liest, sondern es geht ja darum, dass wir merken, da ist jemand, der nicht einfach sagt, du hast eine Sauerei, was, du liest nicht Bibel, wo, das geht, da fühle ich mich nicht angenommen, da kann ich nicht Fragen stellen. Wenn ich merke, da ist einer, der sagt, ich kenne das, oder komm, ich helfe dir, oder was willst du eigentlich? Ah, ich kann dir auf diesem Weg helfen. Das ist ja das, was wir brauchen. Also dort so eine Atmosphäre zu schaffen, wo man auch sich getraut, Fragen zu stellen, dass man merkt, da ist jemand, der aktiv zulässt, der ein Interesse hat an mir, der mich ernst nimmt, der mit mir eben den Weg gehen will, der empathisch ist, also einfühlsam. Und ganz sicher jemand, der verschwiegen ist, wenn ich ihm etwas erzähle von mir persönlich, dass ich weiss, dass das bei dieser Person auch bleibt. Das muss nicht so sein, aber für eine kleine Atmosphäre zu kreieren, habe ich so gedacht, wenn wir das schaffen als geistliche Mutter, als geistlicher Vater, so einen gemütlichen Sessel vor einem Schmine, der knistert, vielleicht noch ein gutes Glas Wein oder dazu, hockst gemütlich, musst nicht dauernd etwas reden, und dann zu merken, jetzt nehme ich alle Mut zusammen und stelle ihm mal die Frage. Oder wie gesagt, es muss kein Schmine sein, und es muss kein Wein sein, es muss sowieso kein Alkohol sein, aber so eine Atmosphäre, wo ich denke, da sind die Leute wohl, fragen, reden, wenn wir es schaffen, eine solche Atmosphäre als geistliche Eltern zu schaffen, das wäre natürlich genial. Da kann auch geistliche Elternschaft auch sehr praktisch sein. Jemandem helfen beim Aufräumen, wo das schwerfällt und die Hilfe will. Manchmal will ja jemand die Hilfe gar nicht. Dann müssen wir sie auch nicht aufdrücken. Oder wenn jemand hat Fragen zu Versicherungssachen oder muss einen schwierigen Brief schreiben oder du kannst ihm helfen. Auch im geistlichen Bereich kann man praktisch helfen. Was bedeutet Christ sein? Wie funktioniert das? Was ist die Linie der Bibel? Wie macht man das praktisch eben mit Bibellesen oder mit Bett oder mit Haufen anderen Sachen? Dort kann man auch ganz praktisch helfen. Das letzte Stichwort für heute, das Wort Ermutigung. Es gibt auch Leute, die Fragen haben zu ihrem Lebensweg, die gerade ein bisschen anstehen. Ich persönlich bin auch einer, der gerne mit Leuten austauscht. Wenn ich gerade nicht weiss, wie es weitergehen soll, überlege ich mir, mit wem könnte ich darüber reden, mit dem Seelsorger, mit einem guten Freund, mit jemandem, der zuständig ist. Nehmen wir an, irgendeine Person, tut schon lange hin und her, wer weiss, soll ich ans IGW gehen, soll ich ans ISDL gehen, seine theologische Ausbildung steht. Es geht ja nicht darum, dass wir manipulieren, aber dass man, wenn man das beobachtet und spürt, der braucht jetzt mal auch eine Ermutigung, dass man mal sagt, so, und jetzt trifft eine Entscheidung. Gang mutig vorwärts, mach den nächsten Schritt. Das brauchen Leute, eine Ermutigung, vielleicht von Leuten, die etwas erfahrener sind oder die das kennen oder wissen, wie das jemand könnte aussehen. Geistliche Eltern lassen Raum, damit sich jemand weiterentwickeln kann, aber sie tun eben auch Menschen ermutigen, für den Weg weiterzugehen, Mut zusprechen, das kann sehr, sehr wichtig sein. Das ist mir das Anliegen für heute und für diese Predigt. Das eine, dass du selber dich dafür hast, Begleitung anzunehmen oder eben so eine geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter für dich zu suchen. Das kann ja manchmal schon nur kurz sein. Das muss ja nicht über Monate oder Jahre gehen. Vielleicht hast du irgendein Thema, das dich gerade beschäftigt. Stresst irgendein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin, du weißt gerade nicht, wie umgehen. Es kann irgendwas eben etwas sein, praktisches so aus dem christlichen Leben heraus, wo du sagst, da braucht ich mal Hilfe. Das kann ja eine kurze Begleitung sein, über eine kurze Zeit, wo du sagst, hilf mir mal, könntest du mir mal helfen. Das ist das eine, was mir heute anliegen ist. Aber das andere ist mir noch das grössere Anliegen, eben, wenn wir Menschen haben in unserem Umfeld, wo wir merken, die tun ihr Herz Jesus Christus auf. Oder die sind gerade frisch zum Glauben gekommen, dass wir auch den Mut haben, dort zu sagen, brauchst du Hilfe? Wenn wir mal zusammen in die Bibel hineinschauen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sind so eher ein bisschen zurückhaltend, oder? Und sagen so, boah, das kann ich nicht. Oder ich weiss zu wenig oder so. Dabei, es ist gar nicht das Thema wegen dem Wissen. Wir wissen eh sowieso genug. Für Leute, die frisch zum Glauben sind, auch gerade heutzutage, ich habe das ja vor 14 Tagen erwähnt, in der Predigt, weil ja das Wissen gar nicht mehr so rum ist vor der Bibel. Das ist nicht das Thema, sondern dass du oder Mut hast, mal zu jemandem zu gehen und zu sagen, kommst mal auf einen Kaffee zu mir, dann können wir darüber reden. Oder wärst froh, du hättest Hilfe in diesem Bereich. Dass wir den Mut haben, auch so Fragen zu stellen, wenn der andere sagt, nein, das ist ja völlig okay, das ist ja kein Muss, aber dass wir die Hilfe anbieten oder auch parat sind, mit diesen Leuten einen Weg zu gehen. In der Bibel finden wir so verschiedene Geschichten, wo geistliche Elternschaft vorkommt, ohne dass das gerade so benannt wird. Eben. Die Bibel erzählt ja sehr viel, wie das zu und her ist gegangen. Und sie tut nicht gerade jedes Mal sagen, ja, das ist jetzt gut, haben sie das gemacht, das war nicht gut gewesen, dass sie das haben gemacht, sondern sie erzählt einfach Geschichten. Und geistliche Elternschaft beobachtet man genau so in Geschichten. Da ist zum Beispiel ein Josua, der auf Mose folgt, Leiter vom Volk Israel, oder Elisa, der als Prophet auf den Prophet Elia folgt. Ganz spannend finde ich auch im Neuen Testament Barnabas, der Paulus fördert. Der hat nicht den Zugang gehabt, weil er Christen verfolgt hat in Jerusalem. Der Barnabas hat das gecheckt, hat gemerkt etwas von dem, dass er Paulus dort mitnehmen muss auf einen Weg und den muss einführen dort. Die ganze Geschichte, jetzt kommt mir gerade der Name nicht mehr in den Sinn, der manchmal predigen kann. Er hat mal über die Geschichte von Paulus mit dem Johannes Markus geredet. Das war eine ganz coole Predigt. Wo er hat gezeigt, wo sie Probleme hatten nachher und wie sie aber nachher wieder den Weg zusammengefunden haben. Also Barnabas hat den Paulus gefördert, der Paulus hat den Silas gefördert, den Timotheus und andere. Und wie die dort sind vorwärts gegangen. Und man sieht das eben auch bei Jesus und seinen Jüngern. Für mich ist geistliche Elternschaft als Prinzip in der Bibel nicht einfach Zufall. Ich sehe die Abfolge dort drin. Im 1. Korinther Kapitel 11 heisst es, dass Jesus Christus dem Vater unterstellt ist. Das ist eigentlich eine komische Aussage. Wir haben einen Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und der Sohn ist dem Vater unterstellt. Und nachher lesen wir, dass Jesus zum Beispiel seinem Jünger Philippus sagt und den anderen, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Und das, was ich vor 14 Tagen erwähnt habe, Matthäus 28, das, was ich euch gelehrt habe, lehrt jetzt weiter, sagt Jesus seinen 12 Jünger. Also man sieht die Abfolge vom Vater zu Jesus Christus, zu den 12 Jüngern. Und die 12 Jünger geben das nachher weiter, das sind die Augenzeugen gewesen, die haben Jesus erlebt und sagen nachher ihren weiteren Leuten, die zum Glauben sind gekommen, was sie gesehen haben und erlebt haben und wie das hat mit Jesus funktioniert und wie das ist weitergegangen. In der Bibel tönt das nachher so, ich lese euch da vor Lukas 6 und dann geht direkt Markus Kapitel 3. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und nachher, an dem Morgen, er rief die Jünger, die er bei sich haben wollte, und sie kamen zu ihm. Dann wählte er 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen, Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die rettende Botschaft zu verkünden und mit seiner Vollmacht Menschen aus der Gewalt dämonischer Mächte zu befreien. Also hier sieht man gut, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wie er sie begleitet hat. Die Jünger konnten ihn im Alltag miterleben. Die haben gesehen, wie er gelehrt hat, wie er geheilt hat, wie er das gemacht hat. Aber es hat nicht immer nur Jesus gemacht und sie sind daneben gestanden, sondern sie haben nah selber übernommen. Jesus hat sie ausgeschickt, das zweite Hoch zum Beispiel, hat ihnen den Auftrag gegeben, jetzt dürft ihr verkünden, jetzt dürft ihr von Dämonen befreien, jetzt dürft ihr für die Leute beten, dass sie gesund werden. Und das haben nachher die Jünger ihren Jüngern wieder weitergegeben, wieder diesen Menschen weitergegeben. Mittlerweile haben ja die der Heilige Geist ja schon gehabt. Es war ja nach Pfingsten gewesen, nachher, wo weitere Jünger dazugekommen sind. Und ich habe es ja vorgelesen vorher in dieser Stelle, 1. Korinther 4, wo der Paulus schreibt, darum bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Würden wir ja eigentlich erwarten, dass Paulus schreibt, ich bitte euch eindringlich, folgt dem Beispiel von Jesus Christus. Und man spürt hier etwas von dieser Abfolge, wo wir einander Vorbilder sind, wo wir einander begleiten. Selbstverständlich, es geht darum, dass die Menschen mit Jesus verbunden sind, nicht mit uns. Aber trotzdem können wir sagen, hey, schaut, ich zeige euch jetzt das, wie ich das mal mache. Was ich für Erfahrungen habe gemacht, was mir gut liegt und dass andere Leute auch von dir und von mir lernen können. Um das geht es. Wie gesagt, um das Wissen weiterzugeben, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern um Menschen mit reinzunehmen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, um Menschen mit reinzunehmen hier in die Gemeinde hinein. Dass wir hier eben wie unseren Kreis auftun und ihnen hier Platz geben und hier sie erfahren, was das heisst, in dieser Gemeinschaft mit uns dürfen mit dabei sein, mit Sachen anfangen gestalten, mit Sachen anfangen übernehmen und hier ein Teil dürfen sein von unserem Kreis. Dürfen zu wissen, dass ich verlässliche Personen im Hintergrund, die helfen mir, zu denen kann ich gehen, wenn ich Fragen habe, die stellen mich nicht doof her oder lachen nur über mich. Oder mich verurteilen, sondern ich kann hier mit anderen unterwegs sein und kann im Glauben wachsen. Wie gesagt, das ist mir wichtig. Jeder Mensch ist für sich vor Gott alleine verantwortlich. Ich kann das nicht einfach jemand anderem delegieren. Aber die Bibel betont das immer wieder und redet davon. Ich möchte euch da nur ein paar Aussagen gerade einfach zitieren, wo sie immer wieder von einander redet. Wir sollen einander ermutigen oder betet füreinander. Liebt einander, einander im Glauben stärken, nehmt einander an oder vergebt einander. Also das ist stark in der Bibel verankert, dass das miteinander in dieser Gemeinschaft unterwegs sein. Ich komme zum Schluss. Für mich ist heute wichtig gewesen, den Mut zu haben, andere Menschen zu begleiten. Und ihr wisst, wenn wir da an unserem Themenkreis sind, darum hängen da die Bilder da vorne, die sind ein klein, die seht ihr nicht gerade, da dürft ihr mal vorgehen. Ich bringe gegen so ein Bild mit. Und heute ist das so eine ausgestreckte Hand und die eine andere Hand, die Hand ergreifen will. Und das ist das Thema für heute Morgen. Dass wir den Mut haben, anderen Leuten unsere Hand herzustrecken und sagen, du darfst, wenn du willst, bin parat. Ich bin für dich da. Vor 14 Tagen habe ich euch herausgefordert, zu sagen, seid ihr bereit, nach dort zu investieren, Zeit dafür aufzuwenden, andere zu begleiten, dass sie ganz Haufen aufgestanden und haben für sich die Entscheidung getroffen. Das berührt mich immer wieder, wenn ich merke, ihr seid bereit, weiterzugehen, mitzugehen, euch herauszufordern. Das ist so die Herausforderung, dass wir den Mut haben, den Leuten das anzubieten und mit ihnen einen Weg zu gehen. Dass du für andere so ein geistliches Mutti oder eine geistliche Ätti wirst, wie gesagt, egal wie alt du bist. Wenn Menschen neu zum Glauben kommen oder wenn sie offen sind für den Glauben, ist es heutzutage wirklich besonders wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für sie und sie begleiten, in die Jüngerschaft hineinführen, Sachen erklären, aber vor allem einen verlässlichen Partner da zu sein. Und da sind wirklich alle gefragt. Das können wir nicht irgendeinem Team delegieren und sagen, ja, die drei oder die fünf in diesem Team machen das. Sondern ich möchte bitten, so Menschen im Blick zu haben. So wie Jesus das gemacht hat. Er ist gebeten Und am nächsten Tag hat er seine Jünger berufen. Er hat mit dem Vater über diese Leute geredet, dass wir beten, dass wir offen sind, dass wir spüren, wo leitet es Gott Menschen her, die wir begleiten sollen. Das ist meine Frage an dich. Kommen dir gerade Leute in den Sinn, wo du denkst, die könntest du begleiten? Es ist jetzt egal, ob die jetzt gerade frisch zum Glauben sind oder ob die schon lange beim Glauben sind. Ich möchte noch dafür beten. Lieber Vater im Himmel, merci vielmal, dass wir dich kennen und mit dir unterwegs sein dürfen. Merci vielmal, dass es Leute gegeben in unserem Leben, die uns begleitet haben, mehr oder weniger. Merci vielmal, was ich erleben durfte. Das war richtig cool. Ich habe das dann noch gebraucht. Danke für die Menschen, die du um mich umgestellt hast, die sich Zeit genommen haben für mich, die einen Aufwand haben betrieben für mich. Die hatten auch anders zu tun gehabt. Die hätten ihre Zeit auch anders füllen können. Merci viel mal dafür. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle so Leute haben, die in uns investiert haben. Und jetzt möchte ich dich einfach bitten, dass du uns auch hilfst, dass wir da den Mut haben, auch das anderen weiterzugeben. Dass wir bereit sind, auch mutig auf andere zuzugehen, dürfen unsere Hilfe anbieten und dass auch Leute da sind, die sich begleiten lassen, wo wir eine Hilfe sein dürfen. Da brauchen wir deine Hilfe dazu, deine Weisheit, gute Momente, dass wir uns wirklich dürfen entwickeln als geistliche Mütter und geistliche Väter und dass wir so miteinander dürfen unterwegs sein. Bitte hilft uns da. Merci vielmal dafür. Amen.